In dieser Folge wollen wir einer der häufigsten Fragen klären, die uns gestellt werden, denn es geht um das Thema wasserstoffbetriebene Elektroautos und wir werden da wirklich gelöchert, oder Timo?
Oh ja, also das ist, glaube ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jemand eine Frage hat, ist fast immer mindestens die zumindest dabei, manchmal sogar schon die erste: Was haltet ihr von wasserstoffbetriebenen Elektroautos? Oder anders gefragt, häufig fragen ganz viele: Was haltet ihr von Wasserstoffautos? Doch, das sind auch Elektroautos, aber dazu später mehr. Jetzt hat Falk erstmal was mitgebracht, oder?
Ja, genau, denn wir wollten einmal wissen, oder nicht wir wollten wissen, sondern das Autoportal mobile.de hat Anfang 2022 eine repräsentative Studie rausgebracht, in der 32% der Deutschen bevorzugen würden, eher mit Wasserstoff zu fahren oder favorisiert mit Wasserstoff zu fahren, denn nur 15% knapp der Befragten hätten sich für Elektro ausgesprochen und das ist mit 14% gar nicht so weit weg von den Benzinern. Mhm. Und das finde ich spannend. Ich habe auch eine Idee, woran es liegen kann, aber das sollten wir gleich mal in der Folge mit besprechen.
Oh ja, aber wenn man uns jetzt fragt, Falk, was halten wir von wasserstoffbetriebenen Elektroautos? Was antwortest du dann in der Regel, wenn du es kurz und knapp machen musst?
Nicht viel. Und das würde ich sagen, müssen wir jetzt vernünftig begründen, weil es kann auch sinnvoll sein, aber meistens nicht viel. Und darüber müssen wir sprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Voltage, eurem Podcast für erneuerbare Mobilität und Energie. Und ganz wichtig an dieser Stelle, denkt dran, uns zu bewerten. Bei Apple Podcasts ist das zum Beispiel so, ihr müsst einmal nach ganz unten scrollen, wenn ihr auf der Podcast-Übersichtsseite seid. Da könnt ihr so ein Sternesystem vergeben und auch einen kleinen Text schreiben. Das geht exklusiv bei Apple. Und bei Spotify kann man einfach eine kleine Sternebewertung dalassen. Damit würdet ihr uns super helfen, denn jede Bewertung freut uns und wir kriegen ein bisschen Feedback von euch. Und jetzt, wie ihr wisst, hat Timo wieder etwas, wo er mir Fragen stellen darf.
So ist es tatsächlich. Ich habe wieder eine Frage mitgebracht, Falk. Wann wurde das erste Wasserstoffauto erfunden? Hast du eine Idee, so ganz grob?
Oh, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich habe ungefähr im Kopf, wann das erste Auto erfunden worden ist und das Elektroauto. Mhm. Ah, Wasserstoff ist vielleicht auch ein bisschen komplizierter. 1915.
Fast um 100 Jahre verschätzt, weil, wusste ich auch nicht, das Wasserstoffauto, also nicht, es war noch kein Elektroauto, komme ich gleich zu, aber das Wasserstoffauto selbst wurde sogar schon 1807 erfunden. Das gab es schon deutlich, deutlich früher, finde ich auch sehr, sehr spannend. Hat sich aber, wie man jetzt weiß, damals 0,0 durchgesetzt. Also als erstes Auto gilt ja, wenn dann der von Benz oder wie wir inzwischen ja auch gelernt haben, ist ja das erste akkubetriebene Elektroauto auch ein bisschen früher als der von Benz rausgekommen. Aber dennoch, 1807 muss man sich mal vorstellen. Das ist deutlich vorher, knapp 80 Jahre vor dem akkubetriebenen Elektroauto und dem klassischen Verbrenner, sage ich mal. Habe ich auch nicht gedacht.
Das ist echt erstaunliche Zahl, ne? 1807. Ich wusste noch nicht mal, dass sie da Wasserstoff kennen. hat man wieder was gelernt. Ja, spannend, ne? Wie früh dann tatsächlich Technologien auch da sind. Ist ja beim Elektroauto auch so. Viele wissen ja nicht, und da hört gerne mal in unsere früheren Folgen, dass das Elektroauto schon mal eine Hochzeit hatte und ja auch keine neue Technologie ist. Und Wasserstoff scheint dann auch schon ein paar Tage länger da zu sein, aber halt noch nicht so ausgereift wie vielleicht andere Technologien.
Und man darf sich jetzt auch nicht vorstellen, dass das so funktioniert wie ein heute aktuelles wasserstoffbetriebenes Elektroauto, was mit einer Brennstoffzelle funktioniert. Damals funktioniert das tatsächlich in einer Kombination mit Steinkohlegas, Wasserstoff und eben Luft. Also es war ein zündfähiges Gemisch schlussendlich bei dem Steinkohlegas. Also man merkt, es war kein Elektroauto, fuhr aber eben auch schon mit Wasserstoff. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil dadurch tatsächlich, also mal, um auch kurz zu sagen, wer das war, hier kommt wieder die Sprachbarriere zu Vorschein, François Isaac de Rivard oder so, also ein Franzose auf jeden Fall, 1752 bis 1828 gelebt, hat das erfunden, also zumindest hört sie sich sehr französisch an, muss ich zugeben. Und man kann einfach sagen, es ist auf jeden Fall die erste Fahrt, ich glaube 1803 ist er dann wirklich damit gefahren, 1813, Entschuldigung, ist er dann wirklich damit gefahren, war es die erste Fahrt eines Treibstofffahrzeugs mit Verbrennungsmotor in der Geschichte der Technik. Finde ich schon spannend. 1813 die erste Fahrt damit.
Siehst du mal, da hat doch alles mit Wasserstoff angefangen. Dann ging es zur akkubetriebenen Elektromobilität und dann hin zum Benziner, damit wir heute wieder das Spiel andersrum machen. Oder? Das ist doch auch mal, es kommt alles wieder. Aber steigen wir doch sonst ein bisschen in die Folge mal ein. Wasserstoffbetriebene Elektroautos. Auf den ersten Blick klingen die doch eigentlich wie das die perfekte Fortbewegungsmittel, die perfekte Mobilität. Wir haben kurze Tankvorgänge, sind lokal emissionslos. Oh Gott, das sind zwei sehr naheliegende Worte, aber sagen was völlig anderes aus. Und hohe Reichweiten. Und das erinnert ja auch ein bisschen an den Benziner. Man fährt zum Tanken, dauert ein paar Minuten, man fährt wieder weg. und fährt elektrisch. Das ist doch eigentlich ein Traum, oder Timo?
Es ist so. Es klingt wirklich toll. Und unter anderem aus diesem Grund haben wir ja auch schon die Möglichkeit gehabt oder das auch in das Interesse gehabt, verschiedene wasserstoffbetriebene Elektroautos zu testen. Und hier kommen wir vielleicht auch gerade so, wie ich es auch betone, zu dem Punkt, warum ist das denn jetzt auch ein Elektroauto? Denn schlussendlich wird hier eigentlich auch ein Elektromotor angetrieben. Wir kommen gleich nochmal so ein bisschen zum Aufbau des Fahrzeugs. Aber schlussendlich wird ein Elektromotor angetrieben. Nur die Art der Speicherung, sage ich mal, der Energie ist anders, denn sie wird als Wasserstoff gasförmig im Auto gespeichert und dann in Strom umgewandelt. Und beim akkubetriebenen Elektroauto, wie wir es immer nennen, ist tatsächlich der Strom eben schon in Stromform, sage ich mal, im Akku vorhanden.
Was ich besonders erstaunlich finde bei der Wasserstofftechnologie ist, wir sind ja schon die Mirai gefahren, die erste Generation, wir sind den Nexo schon gefahren. Und ich habe immer gedacht, das ist ja so Kleinserientechnik. Da basteln die irgendwas zusammen. BMW bringt jetzt auch ja den X5 Hydrogen, heißt der, glaube ich, raus in Kleinserie. Auch BMW mischt damit. Und wenn man die Autos fährt, merkt man gar nicht, dass das so eine Kleinserie ist, dass es das so eine neue Technologie ist. Das fühlt sich an wie immer. Bei Mirai ist mir hängen geblieben, das Ding klingt wie ein Raumschiff, auch weil die Brennstoffzelle, die da drin sitzt, kommen wir gleich noch ein bisschen detailliert dazu, wirklich so abgespacede Geräusche macht. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie alltagsnah diese Technologie heute schon ist und dass sich das eigentlich gar nicht anders anfühlt. Und vom Fahrgefühl her vielleicht auch nochmal kurz einzuordnen, ich finde, ein wasserstoffbetriebenes Elektroauto fährt sich ein wenig wie eine Mischung aus einem Benziner und einem Elektroauto. Meistens die vielen Elektroautos haben sehr viel Leistung. Dadurch haben sie eine echt hohe Beschleunigung. Bei wasserstoffbetriebenen Autos ist das mal ein bisschen gedeckelt, weil die Brennstoffzelle ja genug Energie produzieren muss. Und dadurch hat man so ein Mischgefühl. Irgendwie fühlt sich das genauso wie dazwischen an. Und das finde ich sehr erstaunlich, dass das alles schon so ausgereift ist und dass das heute auch schon so möglich ist, mit dieser Technologie durch die Gegend zu fahren. Man findet zwar recht wenig Tankstellen, würde ich jetzt mal sagen, aber man kann heute damit schon mobil unterwegs sein.
Richtig. Und das geht wirklich richtig gut. Das Problem an der Sache ist nur so ein bisschen, Wasserstoff kommt in der freien Natur so erstmal gar nicht vor. Das ist so ein bisschen schade, ist aber natürlich mit Strom jetzt nicht anders, muss man an der Stelle sagen, ne? Daher muss man quasi aus Wasser, Biomasse oder fossilen Kohlewasserstoffen, das klingt jetzt ganz dramatisch und professionell, aber im Grunde sowas wie zum Beispiel einfach Kohle oder Erdgas, halt herausgelöst werden. Und der Punkt an der Sache ist, da kommen wir später auch nochmal ein bisschen zu, der Prozess ist sehr, sehr energieintensiv. Und da gibt es jetzt gleich eine Überleitung schon zu verschiedenen Arten von Wasserstoff. Mal CO2-ärmer und mal wird schon ziemlich viel CO2 bei der Produktion erstellt oder hergestellt. Wer produziert? Ich weiß gar nicht, was man sagt. Also es entsteht viel CO2, so sagt man es, glaube ich.
Entsteht, produziert, ich glaube, das geht irgendwie beides. Ganz so hochprofessionell müssen wir nicht sein, dass wir jetzt die einzelne Definition hier auseinandernehmen. Aber Wasserstoff ist grundsätzlich ja farb- und geruchslos. Das sollte man vielleicht auch einmal feststellen. Mhm. Also man kann es nicht riechen und es hat keine Farbe. Und heute üblich, die überwiegende Methode, weil Wasserstoff ist jetzt auch nichts Neues. Also in der Industrie wird heute schon sehr viel Wasserstoff benötigt. Nur heute reden wir von grauen Wasserstoff. Jetzt fragt ihr euch, das Zeug ist doch farblos. Warum ist das jetzt grau? Das hat was mit der Herstellungsmethode zu tun. Denn grauer Wasserstoff wird per Dampfreformierung, das ist ein sehr chemisch aufwendiger Prozess, aus Erdgas hergestellt oder erzeugt. Und was ich erstaunlich finde, das hatten wir in den Recherchen ja so ein bisschen mal rausgekriegt, rund 10 Tonnen CO2 fallen an, wenn man eine Tonne Wasserstoff herstellt.
Ja, da sind wir bei dem Thema CO2-neutrale Fortbewegung in Anführungsstrichen jetzt gerade gesetzt. Habt ihr jetzt nicht gesehen, ich habe Anführungsstriche währenddessen gezeigt. Aber es gibt auch noch einen sogenannten grünen Wasserstoff, der ist jetzt nicht unbedingt so, also wir haben zwar hier uns aufgeschrieben, der ist in der Entstehung, den gibt es natürlich schon, aber nicht so in diesem großflächigen Format, wie wir ihn jetzt bräuchten für die Elektromobilität. Wird aber aller Voraussicht nach jetzt die nächsten Jahre entstehen. Zum Beispiel hat auch Deutschland mit Kanada vor einiger Zeit jetzt ein Abkommen geschlossen, das glaube ich 2025 oder so. Ab dort soll, glaube ich, dann grüner Wasserstoff produziert bzw. eben nach Europa transportiert werden. Lange Rede, kurzer Sinn, grüner Wasserstoff wird per Elektrolyse hergestellt. Und ich weiß nicht, der ein oder andere erinnert sich bestimmt an den Chemieunterricht, da hat man das durchaus mal ausprobiert. Also funktioniert tatsächlich mit Strom. Hier sollte man natürlich erneuerbare Stromquellen nutzen, weil macht irgendwie wenig Sinn, da jetzt auf Kohlestrom zu setzen, weil sonst wird es nicht CO2-neutral bleiben.
Und genau da sind wir beim Thema. Das ist ein sehr energieaufwendiger Prozess, bleibt es, egal in welcher Sache man Wasserstoff herstellt, weil man genau Wasser und Sauerstoff miteinander trennen muss. Na, damit jetzt bin ich ein Durcheinander, jetzt dotieren wir das mal. Also es wird, das Wasser, H2O, wird getrennt in Wasserstoff und Sauerstoff. So, jetzt ist es richtig, dass wir es einmal auch korrekt wiedergegeben haben. Und das bleibt immer ein energieaufwendiger Prozess. Und auch die Elektrolyse ist energieaufwendig. Und dafür braucht man sehr viele erneuerbare Energien. Und ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung, dies in großem Maßstab einerseits darzustellen, weil wir ja heute schon in unserem ganz normalen Stromverbrauch ja sehr viel erneuerbare Energie brauchen. Und wenn man sich dann mal vorstellt, jetzt brauchen wir noch zusätzlich für die Wasserstoffgewinnung auch nochmal erneuerbare Energie, da kommt auch so ein gewisses Dilemma durch, wo wir heute stehen, weil es ist schwierig, grünen Wasserstoff heute noch in großindustriellen Maßstäben zu fertigen oder zu produzieren.
Ja, beziehungsweise bisher. Wir wollen ja hoffen, dass es dann doch irgendwie die nächsten Jahre entsteht. Aber die Frage, die ich mir tatsächlich immer stelle, und ich denke mal, wir versuchen sie so ein bisschen jetzt zu beantworten im Laufe der Episode, ist, wenn wir eh schon Strom bei der grünen Wasserstoffproduktion benutzen, um eben Wasserstoff zu produzieren und wir jetzt gerade uns wirklich nur auf den Pkw-Bereich konzentrieren, dann könnte ich mich natürlich schon fragen, wozu produziere ich überhaupt Wasserstoff, wenn ich den Strom schon habe? Und ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Frage, aber wie gesagt, ich glaube, die können wir heute auch noch ein bisschen klären.
Das kriegen wir auf jeden Fall hin, Timo, das schaffen wir. Diese Folge wird übrigens ein bisschen nicht gedoppelt, aber es wird eine Zweierfolge entstehen, ja. Denn in 2 Wochen, das können wir schon mal einen kleinen Ausblick geben, Timo, reden wir auch noch über Wasserstoff, wie es weiter noch genutzt wird und vor allen Dingen, wo es sinnvoll genutzt werden soll. Und Wasserstoff hat aber ein großes Element, was wir hier auf jeden Fall erwähnen sollten, Timo, ist, dass Wasserstoff ein extrem gutes Mittel ist, um als Energiespeicher zu fungieren.
Genau.
Also auch erneuerbare Energien haben ja Schwankungen, es scheint nicht immer die Sonne, es weht immer kein Wind und das heißt, wir haben natürlicherweise bei erneuerbaren Energien immer eine sehr große Schwankung, zumindest bei Sonne und bei Wind. Und Wasserstoff ist ein Weg, dieses sehr effektiv speichern zu können und später wiedergeben zu können. Also deswegen, wir wollen heute, ich glaube, das sollten wir nochmal feststellen, in dieser Folge eher darüber reden, wie sinnvoll Wasserstoff tatsächlich im Pkw-Bereich ist. Denn da kommen wir ja in 2 Wochen nochmal näher dazu, warum wir Wasserstoff brauchen und warum Wasserstoff eigentlich das wichtigste Mittel ist, um tatsächlich unsere Energiewende an sich zu gestalten. Aber jetzt kommen wir dazu, im Pkw-Bereich sehen wir, das ist es tatsächlich kritisch zu sehen. Und dazu, schöne Überleitung, Timo, müssen wir jetzt erstmal zu kommen, wie ist denn überhaupt das wasserstoffbetriebene Auto aufgebaut? Denn es gibt doch 1, 2, 3, 4 Unterschiede zum akkubetriebenen Elektroauto. Und die, finde ich, sind schon ein sehr, sehr großer Grund für das Fazit später.
Das Thema ist nämlich, wir haben jetzt beim wasserstoffbetriebenen Elektroauto deutlich mehr relevante Teile, sage ich mal. Also auch ein akkubetriebenes Elektroauto hat einige Teile verbaut, aber hier ist es so, dass wir ja relativ viel wirklich neue Dinge dabei haben. Zum einen haben wir, wobei das eher so ein Ersatz in Anführungsstrichen ist, aber nicht ganz, Wasserstofftanks statt eines Akkus. Ich sagte gerade aber nicht ganz, weil es gibt schon noch Akkus in wasserstoffbetriebenen Autos. Da kommen wir aber gleich zu. Aber zumindest gibt es erstmal die Tanks. Kann man sich ja vorstellen, der Wasserstoff muss irgendwo gespeichert werden. Und in der Regel sind sie, nach unserer Erfahrung auf jeden Fall, was wir bei allen Fahrzeugen gesehen bzw. mitbekommen haben, im Heck verbaut, also quasi unterm Kofferraum im weitesten Sinne. Dies führt dann halt so ein bisschen dazu, dass der Kofferraum häufig relativ hoch angesetzt ist und auch der Platz im Innenraum vergleichsweise klein ausfällt, wenn es jetzt im Vergleich zum akkubetriebenen Elektroauto gesehen werden würde, wo der Akku quasi flach im ganzen Boden liegen könnte. Ja, das ist schon mal so ein Nachteil meiner Meinung nach. Einfach in der Praxis. Finde ich einfach schade. Die Technologie jetzt mal außen vor, aber finde ich einfach schade.
Da hat das akkubetriebene Elektroauto auf jeden Fall einen Vorteil, weil man einfach den Boden, den man ja sowieso nicht spürt, oder nicht spürt, aber nicht nutzt sozusagen. Man kann das ja wie so ein Skateboard bei einem akkubetriebenen Elektroauto verwenden.
Richtig, ja.
Und so ein Wasserstofftank ist halt ein Tank, ne? Rund, groß und schwer.
Ja, ja.
Und der muss halt irgendwo hin, entweder unter die Rücksitze, irgendwo unter den Kofferraum. Das heißt, das Auto muss auch eine gewisse Größe haben, um überhaupt erstmal diesen Wasserstofftank auch runter oder ins Auto zu bekommen, weil irgendwo muss das ja hin und ich glaube, bei den meisten Elektroautos haben wir so 2 bis 3 Tanks, je nachdem, welches Modell verbaut. Also da kann man sich auch dann schon mal so ein bisschen vorstellen, wie viel Platz da tatsächlich benötigt wird, nur für die Wasserstofftanks, wo der Platz nicht andersweitig genutzt werden kann.
Richtig, und man darf jetzt hier vielleicht ist es sinnvoll, hier nochmal eine Sache einzuwerfen, weil eine Befürchtung, die ich zumindest persönlich immer ganz häufig höre bei Wasserstoffautos oder betriebenen Elektroautos, also wenn wir Wasserstoffautos sagen, meinen wir die wasserstoffbetriebenen Elektroautos, ist tatsächlich, dass die relativ schnell explodieren können. Man denke jetzt an historische Beispiele wie die Hindenburg oder ähnliches, auch mit Wasserstoff geflogen und hat natürlich dann erstmal so eine Grundangst, Skepsis. Kann ich irgendwo nachvollziehen, aber wir können sie euch direkt nehmen. Denn Wasserstofftanks, klar, haben einen extrem hohen Druck, damit eben das Gas dort gespeichert werden kann. 700 Bar, das ist verdammt viel. Wenn man sich überlegt, wie viel in so einen kleinen Fahrradreifen passt, 3 Bar, 4 Bar, wenn es hochkommt, sind 700 Bar unfassbar viel. Aber die Tanks sind so konstruiert, dass sie mindestens 225% des normalen Betriebsdrucks, also der 600-700 Bar, die dann da drin herrschen, aushalten müssen. Also sie halten mindestens das Überdoppelte aus. Und es gibt sogar, bevor sie zugelassen werden, einen, ich weiß gar nicht, wie der Test heißt, aber ich glaube Schießtest in Anführungsstrichen oder so, nagel mich da jetzt nicht ganz fest, aber auf jeden Fall ein Test, wo quasi wirklich beim Entwickeln die Tanks beschossen werden, wirklich mit Gewehren quasi, und dem auch standhalten müssen. Und selbst wenn es mal ein Leck geben sollte, entweicht, also ist das System so gebaut, dass der Wasserstoff ganz langsam entweicht, also wirklich ganz, ganz langsam und dadurch sich auch nicht entzünden kann. Also da gibt es wirklich keine Gefahr oder keine größere als woanders. Ich will mich korrigieren, keine Gefahr ist jetzt vielleicht falsch formuliert.
Jetzt haben wir den Wasserstoff und die Energie in unserem Auto gespeichert. Jetzt brauchen wir ja noch etwas, was die Energie aus diesem Wasserstoff wieder rausholt. Und dann gibt es nämlich noch eine Brennstoffzelle, die dann im Endeffekt den Wasserstoff wieder mit Sauerstoff verbindet.
Richtig.
Das ist halt genau der umgekehrte Prozess zur Elektrolyse. Und es kommt aus dem Auspuff, wenn dieser Prozess beendet ist, klares, mal in Anführungsstrichen, klares Wasser wieder aus dem Auspuff. Und dann wandelt die Brennstoffzelle sozusagen diese Energie, die gespeichert ist, im Wasserstoff wieder um und führt diese dann in den Fahrbetrieb um oder gibt den dann da rein. Wie nennt man denn das so wunderschön? Mir fehlt gerade so der Fachbegriff dafür.
Alles gut. Ja, also im Grunde ist die Brennstoffzelle erstmal nur für die Umwandlung da, um quasi dann den Strom in Bewegung umzuwandeln. Das, was du, glaube ich, meintest,
danke,
kommt dann noch der Elektromotor ins Spiel. Aber vielleicht noch ein, zwei Worte zur Brennstoffzelle, bevor wir zum Motor kommen. Kann man sich natürlich jetzt erstmal fragen, warum nutzt man denn jetzt nicht gleich den Wasserstoff? Weil wir haben doch zum Beispiel im historischen Beispiel, was ich am Anfang erwähnt habe, gehört, guck mal, du kannst doch irgendwie auch scheinbar mit Wasserstoff fahren, ohne das jetzt nochmal umwandeln zu müssen. Klar, solche Lösungen gibt es. Das ist dann aber nicht emissionslos. Das muss man eben sagen. Das Ziel des Wasserstoffautos, in Anführungsstrichen, wie wir es heute kennen, ist ja, dass es lokal emissionslos fährt. Und das funktioniert nur, Stand heute, wenn man den Wasserstoff halt wieder in Strom umwandelt. Daher gibt es die sogenannte Brennstoffzelle. Und genau, was ich halt auch echt putzig finde, hast du ja schon gesagt, weil es halt ein Auspuff, das Auto. Also deshalb, wenn ihr euch wundert, huch, warum hat jetzt ein Elektroauto einen Auspuff? Da kommt ein bisschen Wasser hinten raus, mehr nicht. Und das finde ich auch irgendwie ganz niedlich. Aber, so wie du es sagst, wichtig ist dann natürlich auch der Elektromotor, weil sonst können wir uns gar nicht bewegen mit dem Auto.
Genau, und der Elektromotor unterscheidet sich eigentlich jetzt gar nicht mehr so großartig von anderen Elektroautos. Also da gibt es dann die verschiedenen Technologien. Da sind sich das akkubetriebene und das wasserstoffbetriebene Elektroauto einig. Aber wie schon am Anfang erwähnt, sind die Elektromotoren bei wasserstoffbetriebenen Autos immer ein bisschen schwächer. Das hängt halt einfach damit zusammen, dass die Brennstoffzelle die Energie auch entsprechend produzieren muss und da nicht unendlich viel Energie gesaugt werden kann, was ja bei einem Akku anders ist. Da kann man einfach drauf zugreifen und sich, ich sage mal, in einem begrenzten Rahmen schon recht viel Energie rausnehmen. Und ja, die Autos sind immer noch unfassbar teuer. Wir haben es mal als Beispiel aufgenommen, ne Timo? Hyundai Nexo sind wir so bei 80.000 Euro mal grob mit einem 120 kW Motor. Und das Model X von Tesla, es hat 310 kW. Aber macht ein bisschen mehr Wumms, ist ein akkubetriebenes Elektroauto, kostet fast genauso viel. Also da sieht man mal, dass der Preis des des wasserstoffbetriebenen Elektroautos sehr hoch ist. Was aber auch viel daran liegt, ist, oder woran es liegt, ist, dass die wasserstoffbetriebenen Autos halt immer noch Kleinserie sind und eigentlich keine Großserie sind. Auch wenn Toyota ab und zu mal was anderes behauptet, aber im großen Maßstab der Fahrzeugproduktion sind das super geringe Stückzahlen und umso geringer die Stückzahlen, umso teurer ist es in der Regel. Würde man jetzt Wasserstoff großserienmäßig ausbauen mit allem, was dazugehört, dürfte es auch deutlich günstiger werden.
Ja, klar, das ist, ich meine, wir kennen das ja auch von akkubetriebenen Elektroautos. Man merkt ja jetzt auch, dass die Preise seit mehreren Jahren durchschnittlich sinken, beziehungsweise die Technik, die für den gleichen Preis angeboten wird, immer besser wird. Je nachdem, wie man sich das natürlich immer anschaut. Aber vielleicht zur Brennstoffzelle einfach für die Einordnung nochmal die Info. Die meisten Brennstoffzellen-Stacks nennt man es. Also es sind häufig mehrere Brennstoffzellen quasi zusammengebaut oder zusammen hintereinander gesetzt. Und das nennt man dann ein Stack. schaffen meistens so Pi mal Daumen nicht mehr als 125 Kilowatt Leistung. Also insofern ist da dann so ungefähr mal die Grenze, was auch den 120 Kilowatt Motor im Hyundai Nexo erklärt. Aber es gibt ein Bauteil, was ganz häufig vergessen wird, in Anführungsstrichen, weil tatsächlich hat das wasserstoffbetriebene Elektroauto auch einen Akku, offiziell aber Traktionsbatterie genannt. Finde ich auch einen sehr spannenden Namen.
Ist wieder so schön deutsch, oder? Traktionsbatterie. Da gewinnt man im Scrabble wieder ordentlich Punkte, würde ich sagen.
Stimmt, das ist ein gutes Wort.
Ja, also die Traktionsbatterie ist eigentlich nichts anderes als eine Zwischenspeicherung und macht eigentlich auch das wasserstoffbetriebene Elektroauto eher so zum Hybrid, würde ich mal fast schon sagen, weil das hat jedes Auto. Die Traktionsbatterie ist für nichts anderes da, dass die Brennstoffzelle produziert sehr gleichmäßig Leistung abzugeben. Und wenn das gerade während des Fahrbetriebs nicht benötigt wird, wird das zwischengespeichert. Und da haben die Hersteller auch verschiedene Philosophien, von Toyota Mirai, die nur einen ganz kleinen Akku an sich verbauen. Mercedes setzt mit dem GLC auf eine etwas größere Batterie. Also das ist immer so ein bisschen die Philosophie und das wird dann mehr oder weniger, gerade bei Mercedes GLC kann man schon fast von einem Wasserstoffhybrid sprechen, weil das gibt's natürlich auch, Benziner und ein Elektromotor kombiniert. Genauso ist es mit Wasserstoffbetrieben oder eine Brennstoffzelle und eine Traktionsbatterie. Und wenn die halt so groß ausfällt wie fast schon bei einem akkubetriebenen Elektroauto, dann ist es natürlich wieder klassischerweise ein Hybrid. Also das zum Aufbau. Würde ich erstmal sagen, machen wir einen Schlussstrich drunter, weil ich glaube, das war jetzt schon sehr technisch.
Das war jetzt sehr technisch, aber erklärt zum Schluss mit der Traktionsbatterie auch, warum selbst wasserstoffbetriebene Elektroautos rekuperieren können, weil sie eben einen Akku haben, wo sie die Energie wieder reinspeichern können. Was ich ziemlich cool finde, weil ich ein großer Fan von Rekuperation bin, beziehungsweise fahren mit der Rekuperation. Insofern, aber ja?
Ja, das macht Spaß. Das vermisse ich halt auch immer wieder. Wenn man irgendwie noch einen Verbrenner fährt, denkt man immer so, jetzt könnte man so wunderschön einfach wieder Energie zurückspeichern. Nein, stattdessen verpufft das an der Bremsscheibe, aber was anderes.
Ja, richtig.
Wir müssen zum Tanken sprechen. Ich würde da gar nicht so lange drüber sprechen wollen, Timo, weil tanken ist wirklich so, wie man es kennt. Ja? Man fährt an die Säule. Das Gerät, was man da hat, sieht ein bisschen anders aus. Da kommt halt keine Flüssigkeit raus, sondern da kommt ein Gas raus. Das heißt, das muss man draufstecken. Dann dreht man das so zu und dann drückt man eigentlich im Endeffekt schon den Tankvorgang. Dann fängt die Tanksäule an, da mit dem Auto zu sprechen. Hast du genug Druck hier? Dann zischt es dreimal. Dann fängt das Ding an zu rattern. Man denkt, die ganze Tankstelle fliegt in die Luft beim ersten Mal. Und irgendwann sagt das Auto, okay, ich habe da meine paar Kilo in die Wasserstofftanks getankt. Und dann ist es eigentlich auch fertig. Also es ist nicht wirklich großer Unterschied zum Benziner. Außer, dass es halt natürlich kein Benzin, sondern Gas rauskommt. Das ist ein bisschen anders. Aber ich fand schon bei uns, Timo, auf der Spritztour, die wir mit dem Mirai gemacht haben und nachher mit dem Nexo, das ist nachher relativ normal. Wie gesagt, beim ersten Mal habe ich mich recht erschreckt, dass die Tankstelle wirklich gleich in die Luft fliegt. Aber war nicht so schlimm.
Nee, es ist nur ein bisschen was in die Luft geflogen. Nicht alles. War nicht so schlimm wie befürchtet. Nein, Spaß, natürlich nichts passiert. Aber du hast komplett recht. In der Praxis gibt es keinen merkbaren, riesigen Unterschied. Aber so wie du sagst, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir da ins Detail gehen wollen, aber im Hintergrund gibt es zumindest einen ganz, ganz anderen Ablauf, der sehr, sehr komplex ist, was eben auch erklärt, so viel vielleicht sei auf jeden Fall gesagt, warum tatsächlich die wasserstoffbetriebenen Tankstellen, wenn ihr mal eine gesehen habt, die stehen meistens tatsächlich bei normalen Tankstellen, wie wir sie kennen, weil sie auch einer Wartung bedürfen und so weiter und eben der Wasserstoff ja auch angeliefert werden muss und so weiter. Und wenn das in Zusammenarbeit direkt mit einer Tankstelle passiert, ist das meistens organisatorisch einfach ein bisschen einfacher. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist wirklich ein großes Konstrukt, was dafür eine so eine kleine Pistole, sage ich mal, eine Wasserstoffpistole steht. Denn wir haben einen riesigen Tank, wir haben Kühlungen dabei und natürlich auch noch die Bedieninstrumente. Und eine Kompression findet auch noch statt, damit man den Gescheit halt über den Schlauch übertragen kann ins Fahrzeug. Wir könnten noch ganz, ganz, ganz viel erzählen zu der Tankung, denn das ist wirklich relativ komplex und da merken wir auch wieder, gibt schon eine Andeutung jetzt von mir, dass das ein großer Unterschied ist zum akkubetriebenen Elektroauto. Aber ja, ich weiß nicht, wie weit wir da jetzt einsteigen wollen.
Ich würde es tatsächlich abkürzen. Es ist sehr komplex. Ich glaube, es würde aber über diese Folge weit hinausgehen, dass wir jetzt noch 20 Minuten über den Tankvorgang sprechen können.
Das kann gut sein, ja.
Und deswegen würde ich viel mehr darauf kommen. Und ich glaube, das interessiert alle anderen auch mehr. Was sind denn eigentlich die Vorteile des wasserstoffbetriebenen Elektroautos? Und vor allen Dingen, warum sagen dann auch so viele Deutsche, zumindest ein Drittel dieser repräsentativen Umfrage, ja, wir finden wasserstoffbetriebenes Elektroauto cooler als das akkubetriebene Elektroauto. Und ich glaube, das hat genau damit zu tun, dass man eigentlich auf dem ersten Blick heraus alle Vorteile, die man beim Benziner hat, kurzes Tanken, man kann schnell weiterfahren, dass das natürlich beim Wasserstoff auch gegeben ist. Ne? Also man kann in 3 bis 5 Minuten halt bis zu 600 Kilometer wieder an Fahrstrecke zurücklegen. Und das ist natürlich eine ganz andere Zeit, auch wenn heute ein IONIQ 5 als akkubetriebenes Elektroauto in 18 Minuten von 20% auf, glaube ich, 80% wieder hochgeht, sind das 18 Minuten zu 5. Also es ist halt immer noch, glaube ich, dieser große Punkt im Kopf, warum wasserstoffbetriebene Elektroautos so cool sind und warum eigentlich auch die Technologie so cool ist, weil es einfach so schnell geht und wir eigentlich keine große, ich sag mal auch wieder in Anführungsstrichen, Struktur brauchen, was hier eigentlich auch nicht ganz stimmt. Ich würde aber erstmal bei den Vorteilen bleiben.
Also ich stimme dir dazu, weil der Punkt ist tatsächlich, beim IONIQ 5 lädst du in den 18 Minuten tatsächlich nur in Anführungsstrichen circa 300 Kilometer zum Fahren nach. Und wenn du jetzt überlegst, so ein Pi mal Daumen, lass es 5 Minuten sein, lädst du 500, lass es 600 Kilometer sein an Reichweite nach. Wobei ich auch immer diese Angaben mit wasserstoffbetriebenen Elektroautos schaffen, 500, 600 Kilometer, die beiden, die wir gefahren sind, haben es nicht geschafft, obwohl sie es offiziell geschafft hätten. Also ich glaube, wenn du da jetzt so 400, vielleicht 500 einplanst als realistische Reichweite, ist das auch ordentlich, keine Frage. Aber auf jeden Fall kannst du deutlich schneller tanken bzw. laden, je nachdem, wie man es jetzt an der Stelle nennt. Genau, insofern stimme ich dir da komplett zu. Aber es gibt eben auch noch den Punkt eben mit der Reichweite, gerade in den letzten, also jetzt sag mal, wenn wir jetzt mal die letzten 1-2 Jahre wegnehmen, dann ist eben die Reichweite auch ein Riesenvorteil noch bei den wasserstoffbetriebenen Elektroautos, weil die eben, sage ich mal, relativ früh, selbst schon, ich meine, wann kam der Mirai raus? Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht aus dem Kopf, aber es ist bestimmt schon 5-6 Jahre her oder so, keine Ahnung.
Ist schon ein paar, ist ja schon mittlerweile die zweite Generation. Ich weiß gar nicht, wann der erste rauskam, aber wir haben den auch schon vor ein paar Jahren getestet. Also es ist schon ein paar Tage her und ja, damals war die Reichweite ja noch entscheidender. Es schmilzt natürlich jedes Jahr ein bisschen zusammen, aber natürlich heute sind die wasserstoffbetriebenen Elektroautos immer noch deutlich da im Vorteil mit der Kürze der Würze und dann halt noch die Reichweite, die dann dahinter bei rauskommt. Das ist ein Thema, da sind sie unschlagbar. Und ich habe es immer gerne früher damit verglichen, dass Wasserstoff eher so ein bisschen als Dieselersatz gehen könnte, weil ja auch Dieselautos heute 1000 Kilometer schaffen. Mit der Technologie werden wir wahrscheinlich so schnell nicht wiederbekommen. Aber dass ein wasserstoffbetriebenes Elektroauto durchaus die Möglichkeit hat, auch im Realbetrieb, wenn die Technologie sich weiterentwickelt, 600, 700 Kilometer zu schaffen. Mit einer kurzen Ladedauer oder Befüllungsdauer.
Ja, richtig, richtig. Aber wir müssen der Fairness halber natürlich jetzt auch auf die Vorteile des akkubetriebenen Elektroautos zu sprechen kommen. Und ich finde es fast schade, dass das jetzt schon die Vorteile des wasserstoffbetriebenen Elektroautos waren. Also ich weiß nicht, fällt dir noch ein anderer ein? Weil ich will das jetzt auch nicht so klein stehen lassen. Weißt du, was ich meine?
Sie klingen wie ein Raumschiff. Nein, es ist eine coole Technologie, ja. Aber nein, ich stimme dir dazu. Es ist einfach der große Vorteil. Und es ist das, was alle sehen. Und ich glaube, das, was dann jetzt im nächsten kommt, ist, wir müssen über Wirkungsgrade reden. Und Timo, was sind Wirkungsgrade?
Oh je. Jetzt wird es schon wieder ein bisschen technisch, aber keine Angst, wird jetzt nicht mega kompliziert. Die Sache ist nämlich die, das gilt übrigens für alle Antriebsarten natürlich. Je nachdem, wie, sag ich mal, die Energie produziert wird, geht bei jedem Produktionsschritt immer ein kleines bisschen Energie wieder verloren. Das ist ganz normal, weil du zum Beispiel Wasserstoff, hier erstmal die Umwandlung des Stroms in Wasserstoff hast. Da kriegst du also nicht die kompletten 100% Energie, die du im Strom hast, auch in 100% in den Wasserstoff oder zu 100% in den Wasserstoff. Dann ist beim Wasserstoff das Thema, du hast den Transport. Es wird heutzutage, und ich vermute mal, es wird auch noch lange so bleiben, meistens mit LKWs gemacht, weil zum Beispiel Pipelines kannst du nicht nutzen, weil der Wasserstoff dann verschmutzen würde. Und die LKWs, Stand heute, und wie gesagt, vermute, dass es lange so bleibt, fahren halt auch alle noch klassisch als Verbrenner. Und dann gibt es noch einige weitere Schritte. Du musst natürlich den Wasserstoff wieder zurückwandeln in Strom. Und ich merke, Falk, du willst schon was sagen. Du bist ganz aufgeregt. Erzähl mir, was willst du sagen?
Ganz wichtig ist hier vielleicht nochmal in der Betrachtung. Wir reden jetzt drüber bei den Wirkungsgraden von der Energiequelle bis zum Rad. Also ja. Well to Wheel.
Genau.
Das ist mal ganz wichtig. Da gibt es auch verschiedene Zahlen. Wir haben jetzt hier mal Zahlen von der Agora Verkehrswende und dem Öko-Institut aus 2017. Ich glaube, das ist aber auch noch relativ aktuell. Die Zahlen variieren pro Studie, wer es ausgeführt hat, was man mit einbezieht, wie der Transport, wie die Erzeugung. Schlussendlich gibt es immer unterschiedliche Zahlen. Vom Ergebnis bleibt es aber im Grunde genommen immer das Gleiche. Denn, und das finde ich besonders spannend, deswegen sitze ich auch schon mit heißen Kohlen.
Ich merke schon.
Das Elektroauto setzt 64% der gewonnenen Energie, also am, sagen wir jetzt mal, Verbildlichung, das Windrad dreht sich. Und diese, alles, was da drinne steckt, inklusive der Produktion des Windrades, der Kabel, alles, was dazugehört, kommt nachher an dem Rad 64% Energie ab oder an. Das heißt, nur 36% werden dafür aufgewendet für die Stromleitung, für den Transport, für die Übertragungsverluste. Und dann haben wir nur einen Verlust von 36%, was ich unglaublich erstaunlich finde, weil jetzt nehmen wir mal das Extrembeispiel, der Benziner schafft heute, und das ist eigentlich heftig, ne? Leichtwasserstoff kannst du ja gleich noch erzählen, Timo, aber mit heutigen Benzinautos liegt dieser Grad bei 20%. Also die Energie, die im Öl steckt, bis sie tatsächlich ans Rad des Autos kommt, da verpuffen 80%. Einfach, das sind einfach weg. Und da sieht man mal auch, wie dringend die Verkehrswende eigentlich notwendig ist, Timo. Denn wenn man sich mal überlegt, dass wir 80% einer erzeugten Energie einfach wegschmeißen und unser Planet gerade dran krepiert, ist das schon mal ein echter Weckruf.
Absolut.
Und deswegen finde ich es so spannend, bei akkubetriebenen Elektroautos, trotz allem, wie es hergestellt werden muss, ob Elektro fahren oder nicht, 64% der Energie kommen am Rad an.
Ja. Und das finde ich wirklich beachtlich. Und hier wollte ich auch nochmal kurz erwähnen, aber hast ja auch nochmal kurz reingeworfen. Manche Studien sagen auch bis zu 80%. Das ist halt immer so eine Größenordnung. Aber man kann feststellen, Elektroauto auf jeden Fall irgendwas zwischen 64, 65, teilweise bis zu 80%, je nach Studie oder wie man das auch immer nennt, je nach Analyse. Benziner ist es quasi gefühlt nicht ganz. Aber nehmen wir jetzt mal den Optimalfall an mit 80% beim Elektroauto, wäre es genau der umgekehrte Fall beim Benziner. Das finde ich schon heftig, muss ich sagen. Also das ist schon echt krass, dass das Elektroauto im Optimalfall 80% nutzen kann, ist jetzt wirklich Optimalfall, ist wirklich bestimmt nicht immer so, und beim Benziner 80% nicht nutzen kann. Finde ich schon krass. Aber ist Brennstoffzellenfahrzeug oder Brennstoffzellen-Pkw, Brennstoffzellenauto, Wasserstoffauto, wie auch immer wir es nennen wollen, liegt quasi leider tendenziell eher beim Benziner. Und das ist nämlich das Hauptproblem an der Sache, denn wir haben quasi beim Elektroauto ja die Stromerzeugung, den Stromtransport und dann die Umwandlung, also nicht Umwandlung, aber die Speicherung im Auto und dann Umwandlung in Bewegung. So, natürlich Bewegung in, also Umwandlung in Bewegung haben wir beim Wasserstoffauto auch, aber wir haben quasi dazwischen viel mehr Schritte. Wie ich gerade schon angedeutet habe, haben wir die Umwandlung des Stroms in Wasserstoff, dann haben wir den Transport des Wasserstoffs, dann haben wir wieder eine Umwandlung des Wasserstoffs in Strom und teilweise muss ja auch der Wasserstoff dann wiederum durch verschiedene Behälter bewegt werden und so weiter und so fort. Und die Brennstoffzelle ist nicht ganz so energieeffizient, also kann nicht ganz so viel Energie umsetzen. Ich glaube, es waren knapp 80%, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und dann kommt noch der Elektromotor, aber das ist ja im Grunde das gleiche wie beim Elektroauto. Es sind, glaube ich, immer so um die 90%. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt viele, viele Stellen, wo einfach der Wirkungsgrad immer geringer wird beim Brennstoffzellenfahrzeug. Und schlussendlich landet es jetzt hier laut Öko-Institut, was du gerade schon erwähnt hast, Falk, bei 27% Wirkungsgrad. Benziner waren 20% als Erinnerung. Also ist verdammt nah dran am Benziner und mit 64% beim Elektroauto super weit weg vom Elektroauto. Und das ist für uns auf jeden Fall der Hauptgrund für quasi den der Hauptvorteil eines akkubetriebenen Elektroautos, so rumformuliert.
Das ist halt wirklich der Vorteil, den das akkubetriebene Elektroauto hat. Das Windrad produziert Strom, es geht durch ein Kabel, es wird im Auto aktiv gespeichert und dann kann ich losfahren und diese Speicherung, es wird sofort wieder in Bewegung umgewandelt. Und wie du schon sagtest, ne, der Brennstoffzellen-Pkw oder die ganze Brennstoffzelle, da muss das Windrad drehen, dann wird der ganze Strom aufgewendet, um Wasserstoff herzustellen. Das Wasserstoff muss dann irgendwie von der Produktion zum Auto kommen. Dann muss es im Auto wieder umgewandelt werden und wieder in Bewegung dann gebracht werden. Also erst die Umwandlung von Wasserstoff zu Strom und von Strom wieder in Bewegungsenergie. Und das ist halt ein großer Nachteil, den das einfach hat. Wir sind zwar besser als der Benziner. Ich finde 20-27% ist jetzt auch schon mal eine schöne Steigerung, ne? Also man sieht, es hat Potenzial, aber wir müssen einfach so viel Energie wie möglich effektiv nutzen. Und da geht halt nun mal kein Weg am klassischen Elektroauto vorbei. Vor allen Dingen, weil ja bei einem klassischen Elektroauto auch noch viel mehr Vorteile dazukommen, ne? Wie ich kann meinen Strom, wenn ich ein Einfamilienhaus habe oder sogar ein Mehrfamilienhaus habe, wo eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ist, kann ich direkt meinen Strom noch effektiver speichern, weil dann kommt es direkt vom Dach ins Auto und kann sofort damit losfahren. Und das ist eigentlich schon fast der Hauptvorteil, den es hat. Und, da haben wir heute auch schon drüber gesprochen, Timo, dadurch, dass wir viel mehr Bauteile haben, viel wartungsintensiver sind, braucht das viel mehr Aufwendung im Betrieb nachher. Und natürlich, das kostet alles Platz. Das heißt, es sind dann doch recht viele Nachteile gegenüber des akkubetriebenen Elektroautos. dass man eigentlich davon sagen muss, die Wasserstoff- oder die Brennstoffzelle mit Wasserstoff betrieben hat im Pkw-Bereich so gut wie keine Chance. Und was ich noch viel spannender finde, und das habe ich mir immer im Kopf gedacht und dachte immer so, naja, es heißt ja immer gut, dann wird es halt nicht für den Pkw sein. Dann wird es aber mindestens für den Bus und für den Lkw sein. Und selbst da sind heute viele Studien so weit, dass die sagen, selbst für einen großen, schweren Lkw, lass uns den Wasserstoff lieber anders verwenden. Für die Mobilität von morgen gibt es bessere Wege.
Und das war ein schöner Teaser für die nächste Episode, weil da würde ich gar nicht zu sehr mehr drauf eingehen. Ich würde aber gerne noch eine kleine Ergänzung zum Thema Zuhause laden oder tanken machen. Denn einfach als Vergleich, wir haben aktuell circa, ich glaube inzwischen ein bisschen mehr, als 21.000 Standorte von Ladesäulen in Deutschland. Das ist, finde ich, klingt erstmal super viel. Wir haben eigentlich auch nie so inzwischen mehr wirklich was vermisst. Kannst überladen, wenn du möchtest. Tankstellen bei Wasserstoff ist jetzt natürlich die Frage, wie viele gibt es da? Stand heute könnte sich natürlich, wenn man dann wollte, auch stark ändern. Aber Stand heute in der Summe, und ich habe nämlich leider für Deutschland alleine keine Zahl gefunden. Ich habe nur eine gefunden für Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Dänemark und Schweiz zusammen 160. Im Vergleich zu 21.000 Standorten in Deutschland alleine bei Ladesäulen. Und das, finde ich, zeigt einfach auch schon an, Stand heute bist du auch mit einem Elektroauto, also mit einem akkubetriebenen Elektroauto, so oder so um Längen ja unabhängiger. Bist du ja auch als mit einem Verbrenner, aber eben auch als mit einem Brennstoffzellenfahrzeug.
Die Struktur ist da einfach noch nicht ausgebaut. Es gibt ja auch kaum Bedarf danach. Also wasserstoffbetriebene Elektroautos sind halt noch so eine kleine Nische. Das ist eher für die Tankstellenbetreiber so ein, ja, guck mal, wir haben das und wir sind so ein bisschen neu und mobilitätstechnisch unterwegs. Viele sagen ja da, und das ist ja halt auch ein Klischee, und vielleicht wird aus dem Klischee auch immer mal Realität, umso mehr Elektroautos natürlich verkauft werden, umso mehr Ladesäulen muss es in Deutschland geben. Jetzt sagen natürlich auch viele, naja, so eine Ladesäule wird natürlich auch viel länger blockiert durch ein akkubetriebenes Elektroauto als bei 5 Minuten tanken. Aber nichtsdestotrotz wird sich diese Zahl trotzdem weiter immer erhöhen, und ich sehe es tatsächlich aus meinem beruflichen Umfeld, dass sich jetzt überall in Deutschland dezentrale Ladestrukturen ausbilden an Baumärkten, an Supermärkten, in privaten Tiefgaragen, in öffentlichen Tiefgaragen. Dann hat man zu Hause was. Es gibt sowohl auch jetzt im Wohnbereich in Tiefgaragen, an Außenstellplätzen. Also ich glaube, das Thema, was wir heute diskutieren, ist, dass viele Leute Angst haben, dass sie das Elektroauto nicht geladen bekommen. Und das wird es heute bestimmt geben, wenn die Hälfte von Deutschland in den Sommerferien nach Bayern oder hier an die Ostsee fährt, dass es dann bestimmte Dreh- und Angelpunkte geben wird, wo man auch vielleicht mal mit seinem Elektroauto warten muss, bis das nächste geladen wird. Das wird es immer geben. Das gibt es auch manchmal an Tankstellen, wenn es besonders günstig ist, dass man da mal warten muss. Aber ich glaube, über die ganze Masse in Deutschland, und wir sind ja auch schon wahnsinnig viel gefahren, Timo, zu verschiedenen Uhrzeiten, zu verschiedenen Tagen. Mhm. Wir hatten es bisher noch nie, dass wir irgendwo warten mussten. Liegt aber auch vielleicht dran, dass wir nicht die ganz klassischen Urlaubsfahrer sind. Aber selbst wenn man mal warten muss, dann ist das halt mal so, vielleicht einmal im Jahr. Dann nimmt man sich ein bisschen mehr Zeit. Aber Deutschland insgesamt habe ich eine viel größere Abdeckung, als wenn ich nur in Berlin, in Hamburg und vielleicht noch auf einer Tankstelle irgendwo dazwischen tanken kann. Und wenn die gerade nicht funktioniert, ja, dann habe ich ein Problem.
Richtig. Und was ich da noch kurz ergänzen wollte, wir mussten tatsächlich einmal warten, also sogar wir beide zusammen, das war mit dem BMW i3, was wir ja auch in der i3-Folge erwähnt hatten, glaube ich. Ja, da mussten wir auf jeden Fall einmal warten. Aber ich glaube, das war, ohne es jetzt irgendwie schönreden zu wollen, ich glaube, es war das einzige Mal, dass ich warten musste. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sonst nochmal warten musste.
Stimmt, war vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber deswegen ist es in der Praxis.
Alles gut.
Ja, aber in der Praxis, ist es halt so, dass es eigentlich nicht vorkommt und genau, dass die meisten jetzt auch, dass es auch das Netz sich weiter ausbaut. Überleg mal, wir kriegen von NBW irgendwie gefühlt jede Woche eine Pressemitteilung, neuer Schnellladepark eröffnet. Tesla möchte seinen Großbestand der E-Ladesäulen in Deutschland jetzt öffnen. Dazu haben ja Shell und Aral jetzt mittlerweile auch als klassische Tankstelle, Benzinertankstelle gemerkt, ach, Elektromobilität ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Die bauen jetzt auch überall Ladesäulen hin, wo es funktioniert. Also da sehen wir auch, da passiert sehr viel und der Ausbau geht viel schneller, weil das Angebot oder die Nachfrage am Markt nach Strom viel größer ist als nach Wasserstoff. Und deswegen wird Wasserstoff immer noch so eine Nische bleiben, aus der wir auch so schnell nicht rauskommen.
Das kann ich mir auch tatsächlich auf jeden Fall im Pkw-Bereich so vorstellen. Aber vielleicht, um das kurz abzuschließen, noch ein, zwei kleine Dinge, was meiner Meinung nach auf jeden Fall auch noch Vorteile am akkubetriebenen Elektroauto sind. Jetzt vielleicht nicht ganz so ins Detail gehen wie eben, aber ganz kurz, dass wir die einfach erwähnt haben. Akkubetriebene Elektroautos sind für die gleiche Motorleistung etc. deutlich preiswerter. Und was ich eigentlich als auch einen sehr großen Grund sehe, einfach für die Nutzung. Du hast bei den gleichen Außenabmessungen quasi mehr Platz im Innenraum. Hatten wir am Anfang erwähnt, durch die großen Tanks etc. und die viele Mechanik, auch gerade durch die Brennstoffzelle und so weiter, die zusätzlich nochmal zum Elektromotor verbaut werden muss, hast du tatsächlich bei wasserstoffbetriebenen Elektroautos weniger Platz im Innenraum als bei akkubetriebenen Elektroautos, was ich einfach für die Praxis schon auch als einen größeren Grund sehe, um zu sagen, hey, akkubetrieben ist doch cooler, habe ich mehr Platz auf der gleichen Fläche. Ja, aber ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt das alles ganz gut abgedeckt, die Vorteile vom akkubetrieben und vom wasserstoffbetriebenen Elektroauto. Oder fällt dir noch was Spannendes ein?
Ich denke, das war's tatsächlich. Wir haben, glaube ich, über sehr, sehr viel gesprochen. Wenn man es nüchtern betrachtet, finde ich Wasserstoff nach wie vor cool. Es ist, glaube ich, auch eine Technologie, die uns in der Energiewende weiter voranbringen wird. Wir werden ja in 2 Wochen darüber sprechen, für was Wasserstoff eigentlich benötigt wird. Und das schließt auch in 2 Wochen. Hört da gerne rein, auch nochmal diese Folge nochmal ab, weil ja, wir reden drüber, dass wir Wasserstoff heute nicht fürs Auto verwenden wollen, aus diesen ganzen genannten Gründen, über die wir heute gesprochen haben. Also nochmal kurz zusammengefasst, mehr Mechanik, also wartungsintensiver, wir haben mehr Technik, große Tanks, also weniger Innenraumplatz, Produktion, Transport, alles was dazugehört, ist noch unfassbar kompliziert, wir haben eine schlechte Infrastruktur, Wasserstoff kann nicht überall zur Verfügung gestellt werden, da muss ein spezieller Ort gefunden werden, wir haben heute sehr wenig Modelle zu sehr hohen Kosten. All das ist ja der Nachteil der Wasserstoff Autos, die wir da draußen haben. Aber in 2 Wochen, und das finde ich cool, Timo, dass wir da nochmal drüber reden, ist, wir brauchen grünen Wasserstoff eigentlich ganz woanders. Und da brauchen wir verdammt viel von. Und wir brauchen davon, ja, also wirklich verdammt viel, also unfassbar viel. Und das in 2 Wochen macht es nochmal so viel deutlicher, dass wir dieses Potenzial in andere Industriebereiche stecken sollten als in den PKW oder in den LKW-Bereich. Denn hier haben wir schon eine unfassbar ausgereifte Technologie mit einem extrem hohen Wirkungsgrad. Und es wird auch mit der akkubetriebenen Elektromobilität, glaube ich, in Zukunft so viel leichter werden. Heute haben wir noch so das Steckerthema. Irgendwann wird man auch vielleicht auf eine Induktionsplatte fahren können, wo das Auto selbstständig lädt. Viele Autos können heute schon Plug-and-Charge, heißt Stecker rein, das Auto rechnet das einfach ab, ohne irgendwelchen Kartensalat. Das heißt, auch da wird es noch viel einfacher. Ladezeiten werden wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen geringer, vielleicht nicht viel, aber ein bisschen. Das heißt, insgesamt haben wir, glaube ich, mit der akkubetriebenen Elektroauto eine Konkurrenztechnik, die so viel besser ist. Und deswegen ist mein abschließendes Fazit für diese Folge: Wasserstoff finde ich richtig cool. Wir werden es brauchen, aber nicht im PKW-Bereich.
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich will vielleicht noch mit einer Sache abschließen an der Stelle. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über Wirkungsgrad geredet, weil das für uns das Hauptargument ist, eben für ein akkubetriebenes Elektroauto, unter Anführungsstrichen gegen ein Brennstoffzellen-PKW. Und um das vielleicht kurz zu verdeutlichen, ist es tatsächlich so, dass wir ja so oder so unser Energienetz ausbauen müssen für die Zukunft. Und bei akkubetriebenen Fahrzeugen benötigen wir 34% mehr Strombedarf als bisher. Wasserstoffbetriebene Elektroautos benötigen 66% mehr. Also für alle, die tatsächlich kritisch sind und sagen, hey, wie sollen wir das denn mit den akkubetriebenen Autos schaffen, energietechnisch, aber dann Wasserstoff vorschlagen? Das funktioniert nicht, denn Wasserstoff braucht noch deutlich mehr Energie. Hat eben mit dem Wirkungsgrad zu tun. Aber ansonsten schließe ich mich dir komplett an, Falk. Wasserstoff ist super spannend. Ich finde es irgendwie total interessant, gerade in der Zeit die Zeit mitzuerleben, wie Wasserstoff irgendwie tatsächlich so einen Weg in viele, viele Bereiche findet, aber meiner Meinung nach auch nicht in den PKW-Bereich jetzt so finden sollte. Vielleicht, wenn die Technologie weiterentwickelt ist. Aber Stand heute sehe ich da auch keine Zukunft für. Aber dazu dann nächste Woche mehr in anderen Bereichen, würde ich sagen.
Ja, das haben wir schon ganz viel angeteasert. Alle Leute, die jetzt sagen, da fehlt ja noch ein Thema. Wir haben heute, das haben wir explizit mit aufgenommen in unseren Notizen, über synthetischen Kraftstoff haben wir gar nicht gesprochen, weil das noch sozusagen eine Weiterproduktion von Wasserstoff ist. Da werden wir, Timo, sicherlich auch nochmal eine ganz eigene Folge zu machen, weil man da noch ein bisschen was zu erklären muss. Wie gesagt, nächste Woche werden wir uns dem Thema widmen, warum Wasserstoff so cool ist und für was wir es wirklich brauchen. Das haben wir jetzt ja, glaube ich, mehrfach in dieser Folge schon angeteasert. Ich glaube, der Spannungsbogen ist jetzt hoch genug, dass ihr uns in 2 Wochen wieder einschaltet. Da komme ich nämlich auch gleich zu dem Thema. Denkt dran, am Anfang, wir haben euch gebeten darum, dass ihr uns bewertet. Wir würden uns immer noch weiterhin freuen, auch wenn ihr jetzt bis hierhin dran geblieben seid. Und natürlich, dass ihr die nächste Folge nicht verpasst, drückt schön auf den Abonnierknopf. Dann kriegt ihr nämlich meistens auf das Handy direkt eine Nachricht, wenn denn in 2 Wochen die neue Folge wieder rauskommt. Und ich würde sagen, ihr seid bis hierhin dran geblieben. Wir freuen uns total. Und damit vielen lieben Dank für diese Folge und fürs Zuhören. Und bleibt gesund. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.
Ciao.